In der heutigen News-Episode reden wir über den Rücktritt von Jens Weidmann als Bundesbankpräsident. Außerdem geht es natürlich um das Thema Bitcoin, um den neuen Bitcoin-ETF. Es gibt Neuigkeiten aus El Salvador und wir reden auch über Stablecoins, vor allem über Tether und die Frage, ob Tether denn jetzt gedeckt ist oder nicht. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Es ist mal wieder Zeit für eine News-Episode und wenn ich sage, es ist Zeit für eine News-Episode, dann meine ich das dieses Mal auch. Es ist unglaublich, was in den letzten Wochen passiert ist im Crypto- und Bitcoin- und digitale Währungsspace. Deswegen habe ich heute auch wieder Verstärkung dabei für die News-Episode. Erstmal ist Jonas wieder dabei. Hallo Jonas.
Hi Alex.
Und dann haben wir heute außerdem einen weiteren Gast zugeschaltet aus Spanien und zwar Manuel. Hallo Manuel.
Hi Alex, danke.
So, schön, dass du da bist, Manuel. Bevor wir loslegen und wie gesagt, wir haben heute einiges zu besprechen, gibt es ein, zwei ganz kurze Housekeeping-Announcements. Und zwar laden wir euch natürlich wie immer ein in unsere Telegram-Gruppe. Das lohnt sich heute auch doppelt, denn wir haben einige Freikarten für die CryptX-Konferenz zu vergeben. Und wenn ihr in unsere Telegram-Gruppe kommt, dann erhöht ihr da eure Chancen, diese Karten abzugreifen. Dazu aber gleich mehr. Eine weitere Anmerkung wie immer noch vor der News-Episode. Es gibt zu den Nachrichten, zu den News, die wir heute diskutieren, einen Artikel auf Payment and Banking, wo wir ganz kurz die Neuigkeiten und noch mehr als das, was wir heute diskutieren, zusammenfassen. Da könnt ihr gerne mal durchscrollen. Da seht ihr also die unserer Meinung nach wichtigsten News aus dem Oktober. Ich habe gerade die CryptX-Konferenz schon erwähnt. Das Ganze findet am 18. November statt. Wir hören mal ganz kurz in den kurzen Jingle rein der Konferenz und hören uns mal an, worum es da geht. Und dann gibt's von unserer Seite auch noch, wie gesagt, einige Freikarten.
Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Krypto-Community. Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Diem und Co.? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Hype-Thema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken-, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter cryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.
So, wer Lust hat, Teil der CryptX zu werden, der kann sich die Karte entweder kaufen oder er kann in unseren Telegram-Channel kommen. Wir machen es nämlich so, dass wir in unserem Telegram-Channel Karten verlosen. Wir haben jetzt schon zwei Karten verlost für diejenigen, die bereits Teil des Channels sind. Also Glückwunsch nochmal an diejenigen, die da die Karten erhalten haben. Aber wir machen da noch eine zweite Runde und zwar habt ihr die Möglichkeit, bis zum 29.10. in unsere Telegram-Gruppe zu kommen und in irgendeiner Art und Weise uns klarzumachen, dass ihr gerne auf die CryptX kommt. Also entweder ihr sagt uns das kurz oder ihr schickt uns einen Daumen hoch mit CryptX oder irgendwie, damit wir wissen, ihr wollt an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und dann gibt's am Freitag nochmal eine oder am Samstag dann nochmal eine Verlosung dieser Karten. Eine zweite Möglichkeit, wenn ihr nicht in den Telegram-Channel kommen wollt, ist, dass ihr auch über LinkedIn und Twitter einfach den Post zu dieser Episode teilen und liken könnt. Dann seid ihr auch automatisch bei der Verlosung dabei. Da verlosen wir sogar drei Karten. Also es gibt insgesamt 5 Karten, 2 in Telegram, 3 über Twitter und LinkedIn. Und ja, wir benachrichtigen euch dann, wenn ihr zu den Gewinnern gehört. Dann Jonas, Manuel, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Wir haben ein dickes Programm heute. Das Ziel ist es mal, rund eine Stunde, in einer Stunde alles abzuhandeln. Wenn ihr euch das Ganze als Video auf YouTube anschaut, unsere News-Episode gibt es ja auch immer als Video auf YouTube, dann findet ihr in den Shownotes auch die Timestamps. Wenn ihr einige Inhalte überspringen wollt.
Es geht hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht, ja. Es geht heute einmal am Anfang darum, dass der Bundesbankpräsident Jens Weidmann zurückgetreten ist. Wir sprechen relativ lange über Bitcoin, weil da ist sehr, sehr viel passiert. Dann geht's kurz über CBDC und dann müssen wir mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Sicherlich reden wir noch über Stablecoins und es gibt auch heute wieder Fundstücke von uns. Aber starten wir doch erstmal mit den Breaking News sozusagen. Am 20.10. kam die Meldung, dass Jens Weidmann als Bundesbankpräsident zurücktritt. Seine Amtszeit wäre eigentlich bis 2027 gegangen, also deutlich vor dem Ende seiner Amtszeit zieht sich Jens Weidmann zurück. Und das reiht sich ein Stück weit ein in den Rückzug oder die Rücktritte verschiedener deutscher Ökonomen seit der Gründung der EZB. Also ich erinnere mich da vor allem ans Jahr 2011, als Jürgen Stark, der damalige Chefvolkswirt der EZB, zurückgetreten ist. Auch Axel Weber 2011, er war damals Bundesbankchef, ist zurückgetreten. 2019 Sabine Lautenschläger, sie war auch Direktoriumsmitglied. Einer nach dem anderen ist zurückgetreten. Jonas, du hast gestern über WhatsApp ein, zwei Kommentare dazu geschrieben. Es ist ja schon auffällig, dass immer wieder deutsche Ökonomen aus der EZB oder dem Notenbankumfeld zurücktreten. Eventuell, weil sie unglücklich sind mit der EZB-Politik, Fragezeichen. Ich weiß nicht, was du dazu denkst.
Ja, also mich hat die Nachricht auf jeden Fall in dem Moment sehr überrascht und auch ehrlich gesagt ein bisschen fast schon schockiert, als ich das Ganze gelesen habe am 20.10., weil da kam, wie gesagt, du hast es schon erläutert, Alex, ein paar Erinnerungen hoch an die letzten Jahre. Also wenn man schaut, 2011, Jürgen Stark, Axel Weber, die haben ja auch wirklich öffentlich gesagt, dass sie zurücktreten aus Kritik an der EZB-Politik. Also das war wirklich extrem deutlich. Bei Sabine Lautenschläger 2019, soweit ich die Rede auch im Kopf habe, wurde es nicht offiziell als Kritik ausgelegt. Und jetzt, wer sich vielleicht die Stellungnahme von Jens Weidmann mal angesehen hat, da steht natürlich nicht drin, ich gehe, weil ich mich mit der EZB-Politik nicht mehr identifiziere, aber es ist doch ein sehr langer mahnender Teil in der Stellungnahme hinsichtlich EZB-Politik. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich nicht nur die privaten Gründe sind, jetzt nochmal ein neues Kapitel im Leben aufzumachen, sondern dass da schon auch ein bisschen Frust auch an der EZB-Politik dahinter steckt, weil Jens Weidmann doch sehr häufig allein beziehungsweise fast allein mit den skandinavischen und vielleicht ein paar Nachbarländern noch im EZB-Rat mit seinen eher vielleicht konservativen Ansichten hinsichtlich Geldpolitik war.
Ja, man darf auch nicht vergessen, Jens Weidmann war ja ein Kandidat für den EZB-Vorsitz damals und es ist ja bekannterweise nicht geworden, sondern Christine Lagarde. Und man munkelt auch oder vermutet, dass er eigentlich damals schon zurücktreten wollte, hat das aber aus Respekt dann vor Lagarde nicht gemacht und dass dieser Schritt jetzt einfach mit einiger Verzögerung kam und dass er möglichst ohne Schaden anzurichten da die Bühne verlassen sollte. Ja, also interessant ist natürlich die Nachfolge. Da gibt es jetzt einige Kandidaten. Es sollte vermutlich eine Frau werden. Es stehen zumindest einige Frauen ganz oben auf der Liste. Das ist einmal die Claudia Buch. Sie ist aktuell Vizepräsidentin. Sie ist eher so der wissenschaftliche Typ. Also es ist auch eine Rolle, die sie gerne einnimmt. Und so möchte sie auch auftreten. Sie ist eher unscheinbar, würde ich sagen. Deswegen ist es unklar, ob jetzt da die Vizepräsidentin aufsteigt. Jemand, der sehr, sehr viel bekannter ist im Zentralbankumfeld, ist Isabel Schnabel. Sie ist aktuell schon EZB-Direktoriumsmitglied. Sie ist auch sehr angesehen, äußert sich sehr oft zu diesen Themen. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Rückschritt wäre vom EZB-Direktorium zur Bundesbankpräsidentin. Sicherlich nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich in ihrer aktuellen Rolle ganz wohl fühlt. Deswegen weiß ich nicht, ob es Isabel Schnabel wird. Ein dritter Name, den ich noch gelesen habe, war Jörg Kukies. Der ist aktuell Staatssekretär im Finanzministerium. Das wird ja höchstwahrscheinlich bald nicht mehr von der SPD geführt sein. Deswegen kann es sein, dass sich da Jörg Kukies auch nach einer neuen Stelle umsieht. Er ist allerdings kein klassischer Notenbanker. Das heißt, er hat sich eigentlich bislang mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann gibt es noch jemanden, der sich doch regelmäßig dazu äußert, zum Notenbankgeschehen, das ist Marcel Fratscher, der Chef des DIWs. Also er ist sicherlich auch noch ein möglicher Kandidat. Ich weiß nicht, Manuel, Jonas, ob ihr noch irgendjemanden im Kopf habt, den ihr gerne dort sehen würdet an der Stelle.
Also ich habe niemanden im Kopf mehr, aber ich glaube, generell kann man sagen, es ist eine spannende Zeit, weil die Inflationsrate ja doch anzieht. Es ist unklar weiterhin, ob das nur eine kurzzeitige Inflation ist und oder sein wird und oder ob es weitergeht. Nach der Bundesbank, vor allem nach Jens Weidmann, war das ja immer ein großer großer Kritikpunkt an dieser ultra lockeren Geldpolitik. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob jemand praktisch in dieser alten Ansicht der Bundesbank wieder zurückkehrt. Wenn wir uns zum Beispiel Isabel Schnabel angucken, die hat ja eigentlich auch die ganzen Entscheidungen in den letzten Monaten immer stark getragen und mitgetrieben. Das heißt, hier könnte durchaus ein Kulturwandel in der Bundesbank zumindest von oben einsetzen. Also es ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit und wahrscheinlich auch nicht unpassend gewählt von Jens Weidmann, der Zeitpunkt.
Ich finde, das ist ein sehr wichtigen Punkt, Manuel, den du machst, weil das so ein bisschen die Weichenstellung für die nächsten Jahre ist, weil man sieht es ja auch jetzt mit Jens Weidmann, die Amtszeit wäre bis 2027 gewesen, also natürlich extrem lang. Und es besteht jetzt, finde ich, schon die Gefahr, dass sich so die Stabilität der Bundesbank, für die ja auch Jens Weidmann wirklich sinnbildlich stand seit dem Amt ist, dass das jetzt ein bisschen verwässert wird und dass man jetzt auch von Bundesbankseite vielleicht nicht mehr so kritisch ist, geldpolitisch gesehen, sondern doch vielleicht auch eher expansiv ausgerichtet. Und da klingt vielleicht so eine Personalie als irgendwie Lappalie, aber Jens Weidmann war ja im Rat auch extrem angesehen, hat da vielleicht möglicherweise auch die ein oder andere Stimme mit durch sich, durch seine Kompetenz etc. mit auf sich gezogen. Und deswegen finde ich das hier schon sehr wichtig, wobei man hier auch sagen muss, es ist ja immer ein politischer Prozess, den Bundesbankpräsidenten zu benennen. Also man hat es damals ja gesehen bei Jens Weidmann, der war also ein ausgezeichneter Ökonom, aber eben auch ein sehr naher Anhänger von Angela Merkel. Und da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass die Auswahl auch wirklich basierend auf sehr guten Kennzahlen passiert und nicht nur aus politischen, wer wem nahe steht, weil Jens Weidmann war eben ein ausgezeichneter Ökonom. Im Bundesbankvorstand gibt es ja heute schon extrem viele Juristen. Also ich würde mir schon noch wünschen, dass da wirklich ein promovierter Ökonom, da dann auch an die Spitze der Bundesbank, oder Ökonomin natürlich, dann an die Spitze der Bundesbank auch positioniert wird.
Genau, die große Frage, ob es eine Taube oder ein Falke wird, also ob es jemand wird, der kein Problem mit expansiver Geldpolitik hat oder eher jemand wie Jens Weidmann, der also hohen Wert auf Stabilität legt. Wenn ich mir die Liste ansehe, dann sehe ich da mehr Tauben als Falken, ehrlich gesagt. Also ja. Isabel Schnabel und auch Marcel Fratscher würde ich jetzt eher als Taube bezeichnen. Bei Claudia Buch bin ich mir unsicher, New York Cookies. Von daher kann es tatsächlich sehr gut sein, wie ihr sagt, dass sich da ein Stück weit jetzt auch die Ausrichtung und Strategie der Bundesbank ändert. Ja, mein Favorite wäre übrigens Markus Brunnermeier. Er ist Professor in Princeton. Ich halte das als sehr unrealistisch, dass er jetzt Bundesbankpräsident wird. Aber er ist sehr, sehr, sehr angesehen, auch im Notenbankbereich. Wird immer eingeladen zu den Konferenzen, ist als Berater der EZB tätig und so weiter. Also mein Geheimtipp ist Markus Brunnermeier. Falls uns die Politiker hier zuhören, rede doch mal mit ihm. Vielleicht hat er Lust.
Also ich glaube, Alex, das wäre aus volkswirtschaftlicher und auch hinsichtlich angesehen sein eine exzellente Wahl. Aber wie du sagst, vielleicht ein bisschen Lobbying betreiben, aber vermutlich wird irgendjemand gewählt, der noch ein bisschen näher mit der Politik auch verbandelt ist.
Ich schreibe ihm mal eine E-Mail und sage, er soll sich doch die Stellenausschreibung mal ansehen. Vielleicht hat er Lust. Ja, es gibt ja auch noch andere Gerüchte, dass Jens Weidmann deswegen zurückgetreten ist, weil er jetzt mit seinen Bitcoin-Beständen in den Ruhestand gehen kann, weil was wir auch gesehen haben diese Woche war ein neues Bitcoin-All-Time-High. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt in unseren Bitcoin-Deep-Dive heute. Es gab ja einige News bei Bitcoin, das heißt, es geht um den Bitcoin-ETF. Wir reden nochmal kurz über El Salvador und wir reden auch nochmal kurz über China. Und China ist eigentlich auch gleich so das Stichwort, wo ich sagen würde, es hat jetzt nicht unbedingt jeder ein Bitcoin-All-Time-High erwartet, weil es gab in den letzten Wochen auch durchaus negative Nachrichten und China ist da definitiv ein Beispiel. Nichtsdestotrotz war es so, dass wir am 20.10. knapp 67.000 US-Dollar erreicht haben, das heißt ein deutliches neues All-Time-High. Ja, ich weiß nicht, Manuel, Jonas, ich glaube, ein Haupttreiber des Ganzen ist der Bitcoin-ETF, der am Dienstag, den 19. Oktober gestartet ist, der erste Bitcoin-ETF der USA. Nach 6 Jahren Überzeugungsarbeit hat jetzt die SEC endlich einem Bitcoin-ETF zugestimmt. Das Ganze ist der ProShares Bitcoin-ETF, also von ProShares, der heißt Bitcoin Strategy ETF, wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Und es ist ein Futures-basierter ETF. Und ich weiß nicht, Manuel, du kennst dich damit, glaube ich, ganz gut aus. Vielleicht kannst du uns mal den Unterschied erklären zwischen einem Futures-basierten ETF und einem sogenannten Spot-ETF. Und ja, nochmal klar machen, was jetzt diesen ETF von normalen Spot-ETFs unterscheidet.
Also es gibt ja generell diese zwei Welten, einmal die Spotmärkte, wo man wirklich hier und jetzt etwas kaufen kann, und dann die Futures-Märkte, wo man sich praktisch einen Kurs in der Zukunft zusichert, und dieser Kontrakt hat dann eben auch einen Preis. In der langen Frist tendieren die eigentlich immer zum selben Preis, aber in der kurzen Frist können die durchaus andere Preise haben. Und ja, das Besondere hier ist jetzt, dass dieser erste regulierte zugelassene ETF eben nicht den Spotpreis darstellt, sondern eben den Futurespreis. Das heißt, ja, was hält dieser ETF letztlich? Dieser Exchange Traded Fund, also ist wie ein Fonds, ein Aktienfonds oder eben jetzt hier ein Bitcoin-Fonds, der an der Börse gehandelt ist. Der hält also unterschiedliche Futures-Kontrakte. Wenn die auslaufen, werden die wieder neu rolliert und werden die neuen Futures-Kontrakte wieder in den ETF gepackt. Und genau, das heißt, der große Unterschied eben hier, nicht der echte Bitcoin-Preis, sondern praktisch der Futures-Preis. Warum findet die SEC, die den jetzt zugelassen hat, das besser? Also in Amerika vor allem ist also in dem Bereich ein sehr großer Investorenschutz. Und die SEC also hat hier gesagt, wenn wir einen ETF hier auf Bitcoin zulassen, dann wird es eher dieser sein auf Futures, weil diese Märkte eben strenger reguliert sind und die Spotmärkte, also gerade im Bitcoin-Bereich, eben im Kryptowährungsbereich noch nicht reguliert sind.
Ja, vor allem der Handel mit Futures findet eben an regulierten Börsen statt. Hier geht es jetzt um die Futures, die an der CME, der Chicago Mercantile Exchange, gehandelt werden. Das ist ein regulierter Markt, während eben die Bitcoin-Spot-Märkte natürlich global noch an Märkten getätigt werden, die nicht notwendigerweise 100% reguliert sind. Und genau, das Besondere ist also, es werden hier keine Bitcoins gekauft von dem Anbieter dieses ETFs, von ProShares. Also ProShares geht nicht hin, kauft Bitcoin, lagert die ein und gibt dann diesen ETF raus oder packt die in so einen ETF-Wrapper, sondern sie, wie Manuel sagt, machen das mit Futures. Ja, gab es jetzt viele Diskussionen, ob das gut oder schlecht ist für den Bitcoin-Space. Einige sagen natürlich, es werden da jetzt künstlich neue Bitcoins geschaffen, weil diese Futures, also es werden da keine Bitcoins gekauft und trotzdem gibt es diese zusätzlichen ETFs, was jetzt im Endeffekt eine Investition in Bitcoin ermöglicht. Dann wurde auch diskutiert, ist so ein Futures-basierter ETF vielleicht weniger stabil, ja, als so ein Spot-ETF. Es gibt da bei Futures immer das Problem, dass es da zu einer Kursabweichung kommen kann. Das nennt sich dann Contango oder Backwardation. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Aber normalerweise gleicht sich das aus über die lange Frist. Und deswegen würde ich sagen, ein Futures-ETF funktioniert normalerweise genauso gut wie ein Spot-basierter ETF, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass die meisten Investoren oft die Spot-basierten ETFs bevorzugen. Das gilt auch zum Beispiel auch für Gold-ETFs.
Da vielleicht eine kurze Zwischenfrage, nachdem jetzt es als erstes diesen Futures-Bitcoins-ETF jetzt gibt in den USA, meint ihr, dass das jetzt der erste Schritt ist, auch auf dem Weg Richtung eines Spot-ETFs, also ein ETF, der wirklich Bitcoins kauft, die hinterlegt und dann ein ETF ausgibt, oder meint ihr, das dauert schon noch ein bisschen, bis wir so weit sind?
Also ich denke, so wie Alex es gesagt hat, das Problem ist einfach der nicht regulierte Markt in den Spotmärkten. Also wenn man wirklich dann mal eine Börse hat, die unter der Aufsicht der entsprechenden Aufsichtsbehörde steht, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wir sehen, das war ein fulminanter Start. Also ich glaube, es war wohl der beste ETF-Start in der Geschichte.
Ich glaube, der zweitbeste, ja.
Oder der
zweitbeste aller ETFs. Also es wurden in den ersten 20 Minuten, glaube ich, bereits 280 Millionen gehandelt und über den ersten Tag über 1 Milliarde und liegt knapp nach dem zweiterfolgreichsten ETF-Start aller Zeiten.
Und es ist jetzt natürlich die Frage, wenn das Ding so durch die Decke geht und die Investoren praktisch zufrieden sind, und es sind ja noch einige weitere Futures-ETFs in der Pipeline. Man geht davon aus, dass im Laufe des Oktobers, wenn nicht im November, noch weitere zugelassen werden könnten. Dann ist natürlich die Frage, ja, braucht es dann überhaupt noch einen Spot-ETF? Aber ich denke, Alex, du hast es schon auf den Punkt gebracht, die Unreguliertheit der Spot-Märkte, das ist sicherlich ein Problem. Und werden wir dann wahrscheinlich auch erst sehen, wenn das behoben wurde.
Ja, es hängt im Endeffekt alles von der SEC und unserem Freund Gary Gensler ab. Und der tatsächlich, oder die SEC generell, hat noch keinerlei Andeutungen gemacht, ob sie jetzt Spot-ETFs auch zulassen wird. Es ist davon auszugehen, dass noch einige weitere Future-ETFs bald an den Markt gehen. Es sind da einige in der Pipeline noch, der Valkyrie-ETF zum Beispiel und ein, zwei andere. Also da werden sicherlich noch zusätzliche ETFs kommen. Spot ist aktuell tatsächlich noch überhaupt nicht auf dem Plan. Also wenn, dann wird das auch noch einige Zeit dauern. Vielleicht als letzte Frage noch, wie sieht es in Europa aus? Also es ist ja so, dass es in Kanada zum Beispiel einen ETF gibt bereits, einen Bitcoin-ETF, und der ist auch tatsächlich ein Spot-ETF, wenn ich richtig informiert bin. Wie sieht es denn in Deutschland aus mit Bitcoin- oder Krypto-ETFs?
Also hier in Deutschland gibt es das noch nicht. Was es aber gibt, sind sogenannte Exchange-Traded Commodities bzw. Exchange-Traded Notes. Vor allem die letzteren, die gibt es eben auch an regulierten Handelsplätzen wie Xetra in Deutschland zu kaufen. Und ist also auch eine Variante über ein, ich sage jetzt mal, eher traditionelles Finanzprodukt, eben dieses Exposure zu bekommen. Hier sehen wir auch ganz unterschiedliche Kontrakte, also auf Bitcoin, auf Ethereum oder auf Ether, aber zum Beispiel auch auf Baskets. Ein ganz großer Player ist da 21 Shares. Und der Unterschied ist hier aber, es ist kein Fondsprodukt, heißt also die Assets, die dieser Fonds, der dieser Exchange-Traded Fonds, der ETF dann hält, die sind Sondervermögen, die sind also auch vor Insolvenz des Emittenten geschützt. Bei einem ETN oder ETC ist das nicht der Fall. Das heißt, das ist eine Schuldverschreibung, die man da hält. Das ist doch ein recht relevanter Unterschied, weil man eben die Gefahr hat, dass der Betreiber pleite geht und man dann also ja nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf die Ausgabe von den Assets hat. So ist die Situation in Deutschland. Ganz spannend dazu aber ist, dass es eben doch schon eine große Auswahl gibt, auch in Deutschland.
Ja, vielleicht noch ein Kommentar dazu, Manuel. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, den du da deutlich machst hinsichtlich Schuldverschreibung oder nicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch Bitcoin-Zertifikate heute schon, und die fallen natürlich auch in die Kategorie, die du beschrieben hast, dass es nicht geschützt ist im Falle der Insolvenz. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, der Game-Changer-Gedanke hinter den ETFs, wenn sie dann auch dann bei uns mal kommen. Zumindest für diejenigen, die nicht direkt in Krypto investieren wollen. Das muss man natürlich auch dazu sagen, weil ein Bitcoiner kann man davon wahrscheinlich nicht überzeugen.
Ja, das ist auch ein ganz guter Punkt, Jonas, den ich auch noch ansprechen wollte. Ich bin nämlich ehrlich gesagt gar kein so ein großer Fan von so einem ETF, und jetzt unabhängig davon, ob der Futures oder Spot basiert ist. Ich verstehe total, dass in der heutigen Situation es noch viele institutionelle Investoren gibt, die nicht direkt in Bitcoin investieren dürfen, können, wollen, aus ganz verschiedenen Gründen. Deswegen verstehe ich auch, dass es für die jetzt gerade Sinn ergeben könnte, in so einen Bitcoin-ETF zu investieren. Mittel- bis langfristig ist es ja aber so, dass wir hier ein Produkt Bitcoin, das extrem leicht investierbar und handelbar ist, nochmal über Futures-Märkte abbilden und dann nochmal einen ETF-Wrapper darum herum bauen, um dann da rein investieren zu können. Obwohl eigentlich die Investition so schon sehr einfach ist. Es geht ja hier jetzt nicht so um sowas wie Öl oder Weizen oder so, wo ich total verstehe, dass es da wichtige Futures-Märkte gibt, sondern es geht um Bitcoin. Etwas, was ein einzelnes Produkt ist und sehr leicht handelbar ist. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass zumindest langfristig gesehen solche ETFs, für die ich ja dann trotzdem immer noch mal, ich glaube in dem Fall jetzt 0,7% Managementgebühren im Jahr bezahle, ich glaube nicht, dass sowas langfristig für eine einzelne Kryptowährung Sinn ergibt. Ja, ich verstehe das total für Kryptoindizes, wenn ich irgendwie in die 10, 20 größten Kryptowährungen direkt investieren möchte, dass ich das über den ETF mache. Aber für eine einzelne Kryptowährung, ja, ich weiß auch nicht, Manuel, ich weiß nicht, was du dazu denkst, ergibt für mich nicht allzu viel Sinn.
Genau, also gerade dieser Basket-Gedanke, dieser Index-Gedanke, den finde ich schon spannend. Also überleg mal, viele Investoren, die kennen sich mit dem Crypto-Space vielleicht gar nicht so aus und wollen trotzdem ein bisschen Exposure haben. Und dann ist natürlich so ein Index-Produkt schon vorteilhaft, weil man sich nicht um einzelne Währungen kümmern muss, sondern man kauft diesen Basket und hat dann gleich das Exposure in ganz viele Währungen. Das sehe ich auch. Das ist, wie gesagt, auch schon in Deutschland über diese ETCs möglich oder ETNs. Aber ja, ich frage mich auch, warum macht man da jetzt noch den Wrapper um nur den Bitcoin oder nur den Ether? Ich denke, es gibt manche Investoren, gerade im institutionellen Bereich, die dürfen halt nur diese traditionellen Instrumente halten, gerade wenn es um ETFs geht, ETNs und ETCs, das ist nochmal eine andere Welt. Aber dann, also man liest jetzt natürlich auch Argumente im Internet, die sagen, jetzt können die institutionellen Investoren da rein. Das ist aber sicherlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist sicherlich noch einfach das Underlying, was auch erlaubt sein muss, ob denn überhaupt Crypto Exposure dann bei den Institutionellen erlaubt ist. Aber genau, rein rechtlich könnte da jetzt vielleicht sogar auch der erste Schritt genommen sein, dass man sagt, ja, die dürfen in ETFs investieren, jetzt gibt es einen solchen ETF. Also der erste Teil mag vielleicht schon erfüllt sein. Ja.
Gut, dann lasst uns doch mal weitergehen. Zweites Bitcoin-Thema, El Salvador. Da wollten wir euch einfach nochmal ein kurzes Update geben, was da so passiert ist. Es ist ja jetzt so, dass seit dem letzten Monat Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador ist. Und es gibt ja diese staatliche Chivo-Wallet. Und Manu, du sprichst doch, glaube ich, Spanisch. Chivo, spreche ich das richtig aus? Chivo heißt es Ziege, habe ich mal gelesen, glaube ich. Weißt du das zufällig?
Das weiß ich nicht. Heißt eigentlich Cabra, aber vielleicht ist das irgendwas, ein Akzent aus El Salvador. In Spanien und okay. Südamerika gibt es da ganz viele. Ja.
Alles klar, also müssen wir nochmal Nachforschungen anstellen. Also diese Wallet kann auf jeden Fall genutzt werden. Es kann aber auch jede andere Wallet genutzt werden. Das ist ganz wichtig. Also man muss sich nicht diese Wallet herunterladen, um da jetzt an dem System teilzunehmen. Es hat aber natürlich den Anreiz dieser 30 US-Dollar gegeben, die man bekommen hat, wenn man diese Chivo-Wallet nutzt. Das ist also eine Lightning-Wallet, die es erlaubt, mit Bitcoin zu bezahlen. Das hat auch bislang ganz gut funktioniert. Laut einem Tweet von Nayib Bukele, dem Präsidenten, wurde diese Wallet bislang 3 Millionen Mal heruntergeladen. Das heißt, 46% der Salvadorianer halten also tatsächlich eine Chivo-Wallet. Und diese 46% sind deswegen so beeindruckend, weil nur 29% der Salvadorianer ein Bankkonto besitzen. Das heißt, es ist also so, dass mittlerweile mehr Salvadorianer Zugang zum Finanzsystem über diese Chivo-Wallet haben, als über ein Bankkonto. Wenn man sich allerdings die Nutzung ansieht, dann sind die Zahlen nicht ganz so hoch. Also es ist so, dass 12% der Salvadorianer scheinbar den Bitcoin bislang genutzt haben. Ich verlinke euch da mal einen Artikel von Reuters, wo da ein paar Zahlen genannt werden. Also 12% scheinen Bitcoin bislang benutzt zu haben und 7% der Unternehmen haben Bitcoin-Zahlungen bislang angenommen. Also wie gesagt, ist ja alles noch ganz neu, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da übers komplette Land hinweg ganz großflächig Bitcoin genutzt wird. Man kann als Salvadorianer, das ist ganz wichtig, diesen Bitcoin kostenlos nutzen und auch gegen US-Dollar kostenlos tauschen und sich auch an diesen Chivo-Geldautomaten, die es auch gibt, in US-Dollar kostenlos auszahlen lassen. Also es ist tatsächlich keine Kosten für Salvadorianer. Ein Problem, das es gab, ich weiß nicht, Jonas, Manuel, ob ihr das gelesen habt, es ist noch ein bisschen unklar, wo und wer die Private Keys, also die privaten Schlüssel der Bitcoin verwahrt.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute und wichtige Frage.
Also man kann die scheinbar nicht selbst verwahren, ja, das heißt, irgendwo werden die verwahrt und das Problem ist, es ist nicht ganz klar, wo und wer das macht. Das kann man natürlich auf der einen Seite sagen, es ist gut, dass man das nicht weiß, weil das die Sicherheit erhöht. Allerdings wäre es ja schon nett, irgendwie zu kommunizieren, dass es da gewisse Systeme gibt oder vielleicht auch gewisse Firmen, die sich darum kümmern. Aber ja, das ist unklar.
Ich denke auch für die Transparenz wäre das schon wichtig, vor allem auch zu wissen, dass die wirklich sicher sind. Also wenn man sich dann mal mit dem System auseinandersetzt, merkt man ja, dass die Private Keys so wirklich das Herzstück der Kryptowährungen sind. Und wenn die nicht sicher verwahrt werden, dann hat man ein Problem. Und wenn das dann auch noch mit dem, ich sage jetzt mal, Geldbestand der el-salvadorianischen Bevölkerung gemacht wird, beziehungsweise wenn da ein Hack passiert, das wäre wirklich eine absolute Katastrophe. Also eigentlich müsste genau hier die größte Transparenz meines Erachtens gegeben werden und auch die höchste Sicherheitsstufe genutzt werden.
Ja. Ja, und was auch gemacht wurde in El Salvador ist, dass man angefangen hat, mit Vulkanenergie zu minen. Das heißt, man beteiligt sich auch an dem Mining-Prozess. Es wurden da die ersten 0,0059 Bitcoin gemeint für 260 US-Dollar. Es ist eine Zahl vom 1. Oktober, also ist sicherlich jetzt deutlich höher der US-Dollar-Wert. Also es geht hier, wie ihr seht, um kleine Beträge und erste Tests, die da gemacht wurden. Müssen wir mal beobachten, wie das weitergeht, ob das skaliert wird. Generell ist es so, dass in El Salvador geothermische Energie eine hohe Rolle spielt. Also über 20% des Energiemixes kommt aus dieser geothermischen Energie. Es ist natürlich dann auch 100% grüne Energie. Also es ist natürlich hervorragend, dass hier grüne Energie genutzt wird anstatt Kohleenergie. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen immer in dieser Diskussion, es gibt für alles Opportunitätskosten. Also sind das irgendwie jetzt neue Energiequellen oder wird hier Energie genutzt, die vielleicht bislang von anderen Menschen genutzt werden? Wird da also irgendjemandem Energie weggenommen? Das ist ein bisschen die Frage. Ich glaube, das muss man einfach mal beobachten, wie sich das entwickelt und welche Energie da dann genau genutzt wird und ob da neue Anlagen gebaut werden etc.
Also ich finde es eine sehr spannende Idee, hier geothermische Energie zu verwenden. Das war mir auch im Kontext von El Salvador, ist mir das erste Mal das so ins Auge getreten. Aber wie du sagst, Alex, ich glaube, die Frage ist wirklich essentiell, ja, wird die Energie woanders weggenommen oder nicht? Und das ist wirklich was, man sieht jetzt für die 260 Euro gemeint, das heißt, es war jetzt mal ein erster Versuch und es gibt ja auch schöne Bilder auf Twitter von Bukele, wie so eine Mining-Anlage mal ausschauen soll. Ich denke, da time will tell, ob das wirklich Energie ist, die sonst verloren wäre, dann ist es natürlich super, ein super Business Case, da Mining zu machen, aber wenn das natürlich Energie wäre, die irgendwo anders hinkommen, genutzt, vielleicht besser in Anführungszeichen, zumindest für Teile der Bevölkerung genutzt werden, dann wäre das natürlich eine schlechte Sache. Und vielleicht noch als kurzes Zwischenfazit zu El Salvador. Also ich finde die Zahlen, Alex, die du auch präsentiert hast, sehr spannend. Vor allem, dass fast 50% jetzt eine Chivo-Wallet haben. Man sieht allerdings auch, dass deutlich weniger die bislang genutzt haben. Also ich denke, diese 30 Euro oder 30 Dollar Anreiz, die man bekommt, wenn man sich die Wallet runterlädt, sind auch ein guter Grund, sich die Wallet erstmal runterzuladen. Weil das Ziel dadurch war ja hauptsächlich, die finanzielle Inklusion zu erhöhen. Man sieht zumindest, die Schwellen sind gering mit den 50%. Aber ob das wirklich die finanzielle Inklusion dann signifikant erhöht, das ist was, vermutlich werden wir da Ende des Jahres oder dann im nächsten Jahr mehr Daten haben, dass wir das auch besser beurteilen können. Aber es schaut auf den ersten Blick zumindest für mich schon mal sehr, sehr gut aus.
Gut, dann lass uns doch mal noch zum letzten Bitcoin-Thema kommen hier, und zwar zum Thema China. Vielleicht da einfach für euch ein kurzer Überblick. In China wurde ja erst vor einigen Monaten das Mining verboten. Jetzt wohl kam die Nachricht, Bitcoin wird komplett verboten in China. Die Nachricht hat man oft gehört in den letzten Jahren. Es stimmt mal wieder nicht ganz. Es ist aber tatsächlich so, dass die Zügel nochmal angezogen wurden. Wenn man in die Geschichte sieht, dann war es also eigentlich seit dem Start von Bitcoin gab es immer wieder Nachrichten aus China, dass der Bitcoin jetzt verboten wird oder in irgendeiner Art und Weise die Nutzung eingeschränkt wird. Und jetzt eben im September diesen Jahres kam dann die Ankündigung, dass es nochmal stärkere Regulierung gibt, beziehungsweise es wurde nochmal bekräftigt, dass die existierende Regulierung auch tatsächlich so gemeint ist. Und es wurden einige Schlupflöcher nochmal geschlossen für Offshore-Kryptokonten. Ja, und das heißt jetzt also, dass im Endeffekt für Institutionen vor allem der Kryptohandel verboten ist, sowohl im Inland als auch für Services, die aus dem Ausland angeboten werden. Und das führt im Endeffekt jetzt gerade dazu, dass eben mehr oder weniger der außerbörsliche Handel komplett verboten ist und auch heruntergefahren wird und allmählich eingestellt wird in China, ähnlich wie wir es ja mit dem Mining beobachtet haben. Es scheint so zu sein, dass der Besitz von Kryptowährungen immer noch legal ist, das heißt, ich als Privatperson darf Bitcoin besitzen, und es ist auch so, dass jetzt viele lokale Händler diese Nachrichten nutzen, um da ihre Bitcoins aufzustocken, und wie wir gesehen haben, hat es auch jetzt den Preis insgesamt oder der positiven Stimmung im Bitcoin-Space keinen Abbruch getan. Man hörte auch aus China, dass solche Nachrichten normalerweise immer ein Kaufsignal waren in der letzten Zeit. Also obwohl sich China mehr und mehr aus dem Crypto-Space zurückzieht, scheint es die meisten nicht sonderlich zu stören. Es ist eine Frage, warum sie das machen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt, warum ist da China so stark und schreitet da so stark ein und verbietet mittlerweile jeglichen institutionellen Kryptohandel?
Also ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist, dass man keine dezentrale Währung natürlich fördern möchte, die erstmal die eine zentrale Instanz überflüssig macht. Also wo der Staat auch nicht unbedingt Einsicht rein hat, wo man Daten nicht sammeln, auswerten kann. Also ich glaube, diese Dezentralität der meisten Kryptos ist das, was der PBOC das meiste Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, ich würde mich da nur anschließen. Also ich denke, dezentrale Währungen stehen natürlich diesem Vorhaben von der chinesischen Regierung fundamental entgegen. Mit dem E-Yuan, was ja ein sehr wahrscheinlich sehr transparentes System sein wird, sehr zentralisiert aufgesetzt wird natürlich. Und vielleicht geht das alles schon in die Richtung, dass man die Rolle des E-Yuan einfach stärken möchte.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt und das Stichwort Kontrolle. Es ist natürlich auch so, dass in China ja Kapital nicht frei fließen kann über die Ländergrenzen hinweg vor allem. Also es gibt sehr starke Kapitalverkehrskontrollen und Bitcoin ist natürlich ein sehr eleganter Weg, solche Kontrollen zu umgehen und um da eventuell Kapitalflucht einzudämmen, ja, ein Stück weit, zumindest auf institutioneller Ebene, hat man da jetzt eventuell dann auch noch deutlich oder ist noch deutlicher gegen Bitcoin vorgegangen. Die USA lachen sich da teilweise sicherlich ins Fäustchen. Ja, die haben schon vom Mining profitiert. Die USA ist mittlerweile die größte Mining-Lokation global und jetzt ist sicherlich auch einiger Teil des Handels wird in die USA gehen, weil es da natürlich die größten Börsen auch gibt. Von daher, vermutlich eher positive Neuigkeiten für die USA. Okay, dann lass uns doch mal unter Bitcoin einen Strich ziehen und in unseren CBDC-Teil gehen. Jonas, ich gebe einfach mal direkt über an dich.
Sehr gerne. Ja, Alex, da ist wieder einiges passiert, wie sonst auch. Ich werde jetzt mal durch ein paar Länder ein bisschen durchführen. In Großbritannien hat sich die Digital Pound Foundation gegründet. Das ist ein Privatsektor-Think-Tank, der praktisch jetzt auch die Interessen des Privatsektors bei einer CBDC abbilden möchte und auch so ein bisschen als Sprachrohr dienen möchte. Dann haben wir in Afrika, in Nigeria, um genau zu sein, auch Fortschritte beim eigenen CBDC-Projekt gesehen. Das ist vor allem da deshalb interessant, weil Nigeria das erste Land in Afrika sein könnte, was eine CBDC einführen wird. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und sie werden auch sehr, sehr nah einen Pilot aufsetzen, zusammen mit BIT, dem Technologieanbieter. Also hier auch mehr Fokus jetzt auch von der Karibik teilweise über fortgeschrittene Volkswirtschaften hin nach Afrika.
In Ghana habe ich gesehen, Jonas, war jetzt auch, glaube ich, wurde über eine CBDC nachgedacht und das fand ich ganz spannend und total sinnvoll, dass sie gesagt haben, für uns ist das absolut Wichtigste, dass die Offline-Payment-Capabilities hat, also dass man damit offline zahlen kann, weil natürlich irgendwie nur die Hälfte unserer Bevölkerung regelmäßigen Zugang zum Internet hat. Also das ist auch nochmal spannend, dass natürlich afrikanische Länder teilweise ganz andere Anforderungen an so eine CBDC haben.
Genau, also Ghana ist da Land Nummer 2 hinter Nigeria, die machen auch das Pilotprojekt zusammen mit Giesecke und Devrient aus Deutschland und da die auch so eine Hardware-Lösung haben, gibt es da eben auch Offline-Payments, also deswegen finde ich das auch spannend, dass man die Technologie natürlich verschiedene Use-Cases und auch verschiedenen notwendigen Eigenschaften dann zuordnen und darauf abbilden muss, also tut sich auf jeden Fall immer mehr in Afrika. Ja, dann möchte ich auch noch an auf ein paar Publikationen aufmerksam machen. Warum? Weil sich die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, zuletzt wieder mit 7 Zentralbanken zusammengetan hat, darunter auch die EZB und die FED. Und finde ich immer ganz gut, dass sie so ein bisschen gemeinsame Sache machen, weil die doch auch recht ähnliche Anforderungen an das CBDC stellen und haben da 3 Reports veröffentlicht. Wir verlinken es gerne in den Shownotes, wo es zum Beispiel darum geht, wie kann der private und öffentliche Sektor bei einer CBDC zusammenarbeiten, wie kann man Interoperabilität sicherstellen, wie kann man den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen, auch welche Implikationen hat eine CBDC für den Finanzsektor, also sehr, sehr unterschiedliche Themen, aber eben essentielle Themen für das Design einer CBDC und auch deswegen fand ich diese Reports definitiv sehr spannend. Und neben der BITS hat sich auch die Gruppe der G7 mit CBDC beschäftigt, also auch hier wirklich sehr weit oben auf der Agenda, hat einen Report veröffentlicht, verlinken wir auch gerne. Und da geht es darum, auch klar zu machen, welche Grundeigenschaften eine CBDC haben sollte, also zum Beispiel, dass man Wettbewerb fördern sollte, sich an regulatorische Rahmenwerke halten soll, also auch aus Sicht der G7 mal von Grund aus zu sagen, was man denn braucht und was eine CBDC bieten sollte. Also auch hier, ich denke, wichtige Denkanstöße für eigentlich quasi alle Zentralbanken, die sich mit den Themen auseinandersetzen.
Ja, ich finde es total beeindruckend, dass diese internationale Zusammenarbeit so gelebt wird, beziehungsweise auch so gut klappt. Klar, das sind jetzt nur Reports, aber gerade die BITS, die ist da ja sehr, sehr aktiv. Das ist sicherlich ja auch einer der Ziele, die schon früh genannt wurden von der BITS, dass man hier die internationale Zusammenarbeit stärken möchte. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil, dass man hier eben keine eigenen Silos denkt und mit eigenen Lösungen erstmal vorprescht, sondern dass man auch gemeinsam forscht und sich gemeinsam eben über Design Principles Gedanken macht. Ne?
Vor allem, weil das auch Zentralbankenmanuals sind, die sehr ähnlich auch sind. Also klar, jede Volkswirtschaft ist anders, aber es sind alles große Volkswirtschaften, die auch ähnliche zumindest Ziele haben und ähnliche Grundvoraussetzungen. Deswegen gibt es dem natürlich auch eine viel bessere Stimme nach außen, wenn das jetzt nicht nur eine Zentralbank macht, sondern die sich zusammen einigen, in Anführungszeichen, auf verschiedenen Inhalten.
Und jetzt muss man ja auch mal ganz kurz sagen, dass Manuel ja einer der wenigen CBDC-OGs ist. Der sich ja schon seit irgendwie 2016 oder so, der seine Masterarbeit oder irgendeine Arbeit geschrieben hat und darin ist synthetische CBDC vorgeschlagen hat, nur dass es damals das Wort natürlich noch nicht gab, Manuel.
Ja, genau. War eine spannende Zeit. Die Diskussion, die ist eigentlich erst danach so richtig aufgekommen, aber ja, freue mich auf jeden Fall, dass sie jetzt so stark geführt wird, ja.
Genau, und eine News aus dem CBDC-Space habe ich noch dabei, die ich sehr interessant fand und auch gern mit euch drüber diskutieren würde. Und zwar hat sich Edward Snowden zu CBDCs geäußert, was ich natürlich sehr spannend fand. Und wir verlinken den Artikel natürlich auch wie gewohnt gerne. In dem Artikel geht er erstmal auf die Entwicklung von Geld ein, also hin von Gold, Geldmünzen, Gold zu Schuldverschreibungen, also Papier, dann hin zu komplett digitalen Geld, was wir jetzt auf dem Bankkonto haben, also die ganze digitale und bezeichnet als CBDC eben auch so ein bisschen als den nächsten Schritt. Muss man aber gleich sagen, er ist zugegebenermaßen, um es vorsichtig auszudrücken, relativ skeptisch, was eine CBDC betrifft. Warum? Also das Hauptargument ist, dass die CBDC erstmal den Überwachungsstaat fördert. Das heißt, der Staat steht im Zentrum der monetären Interaktion. Das ist ja eine digitale Währung, in die je nach Design die Zentralbank auch sehr transparenten Einblick haben kann, möglicherweise ja in China. Und dass zum Beispiel auch monetäre und nicht monetäre Daten verknüpft werden können. Was ich sehr spannend fand, ist, dass er vor allem auch dieses, was wir häufig auch im Podcast diskutieren, programmierbares Geld als extrem großes Problem sieht. Warum? Er bringt da ein Beispiel mit, weil er sagt, naja, wenn jetzt jemand krank ist und zum Beispiel vom Arzt gesagt wird, du solltest auf jeden Fall verhindern, zuzunehmen. Und er geht jetzt in den Supermarkt und möchte sich Süßigkeiten kaufen. Dann könnte es natürlich passieren, dass er das mit CBDC zahlt und die CBDC-Wallet dann sagt, reject, geht nicht, darfst du nicht, hat ja dein Arzt gesagt. Und das ist natürlich, so argumentiert Snowden, nicht im Sinne der Freiheit, so extrem in den Alltag aller Individuen ja einzugreifen. Und er rät eben auch von der CBDC-Einführung als Konsequenz in den USA ab und hält halt hier tatsächlich eher Kryptos wie Bitcoin für die Lösung, weil sie eben, Zitat, die Zentralisierung korrigieren. Also weil es da natürlich niemanden gibt, der die Daten zentral sammelt, der die auch, ja, für nicht die Zusammenhänge und für den Kontext nutzen wird, für die es vielleicht, wo es vielleicht schwierig ist. Also deswegen sagt er ja zu Krypto, nein zu CBDC, aus vor allem diesen überwachungsstaatlichen Überlegungen. Also da würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet.
Also ich meine, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass natürlich gerade Edward Snowden auf diese Gefahren hinweist und es ist auch völlig fair, auf die Gefahr hinzuweisen, dass wenn wir programmierbares Geld haben und es eben einen Staat gibt, der dieses Geld programmieren kann und dann die Nutzung eventuell einschränken kann, dass das zum Problem werden kann. Mich stört allerdings immer eine Sache in dieser Diskussion und das ist leider ganz, ganz oft der Fall. Es werden zwei Dinge durcheinander gebracht und das auch Edward Snowden bringt es durcheinander. Die eine Frage, die man sich stellen muss, sollte Geld von einer zentralen Institution, nämlich dem Staat, zur Verfügung gestellt werden? Das ist Frage Nummer eins. Und das in so einem System leben wir heute, dass der Staat das Geld zur Verfügung stellt und auch kontrolliert und die Zentralbank eben die Geldmenge bestimmen darf. Die zweite Frage ist, sollte ich mit Geld anonym Zahlungen tätigen dürfen? Und diese zwei Fragen werden immer durcheinander geworfen. Und auch Edward Snowden geht hier davon aus, dass wann immer ein Staat Geld zur Verfügung stellt, wir automatisch in einen Überwachungsstaat reinrutschen. Und was er eben völlig übersieht, ist, dass durch diese Technologie, die wir jetzt haben, Bitcoin, Blockchain, Zero Knowledge Proofs und so weiter, und Jonas, wie viele Zuhörer sicherlich wissen, haben da ja auch ein Paper dazu geschrieben, ist es eben möglich jetzt, dass ein Staat Geld anbietet und zur Verfügung stellt und auch kontrolliert, ich aber dieses Geld nutzen kann, um 100% anonyme Zahlungen zu tätigen. Und was ganz wichtig ist hier auch, ich muss hier dem Staat nicht vertrauen, ob diese Zahlung wirklich anonym ist und ich kann auch selbst nachvollziehen, dass diese Zahlung anonym ist. Und deswegen wäre so ein Wunsch von mir, dass wir endlich mal anfangen, diese beiden Diskussionen zu trennen und sagen, diskutiere ich jetzt darüber, ob ich in einem Geldsystem leben will, wo der Staat das Geld zur Verfügung stellt? Das ist die eine Diskussion. Oder möchte ich mit dir darüber diskutieren, ob wir die Möglichkeit haben sollten, digital, voll anonym und ohne jemandem vertrauen zu müssen, Zahlungen tätigen zu können?
Ja, also das finde ich, Alex, perfekte Analyse in dem Sinn. Also ich kann da auch wenig hinzufügen. Ich finde es sehr wichtig, sich diese zwei Fragen zu stellen. Und wenn man jetzt die erste Frage mit Nein beantwortet, dann kann man den Weg, wie Edward Snowden vorschlägt, gehen. Dann kann man zumindest, soweit man das eben selbst machen kann, mit Krypto zahlen. Und der zweite Schritt, es ist natürlich so, dass erstmal eine CBDC prinzipiell vom Design her zu Bargeld den Nachteil hat, dass man es so aufsetzen kann, dass alle Daten transparent in einer Datenbank gespeichert werden. Weil das ist ja, was in der digitalen Welt passiert. Man hat irgendeine Datenbank und in der stehen irgendwelche Einträge. Das heißt, er hat schon mit der Grundkritik recht, dass das eben dass es so werden kann. Aber das ist eben nicht, ist eben inzwischen, wie du sagst, Alex, durch Technologie möglich, dass es nicht so sein muss. Und das ist halt wirklich eine essentielle Nachricht, weil viele sagen, ja, CBDC und dann wird man überwacht, aber es ist einfach eine Entscheidung, die dann der Gesetzgeber oder auch die Zentralbank treffen muss beim Design. Und deswegen bin ich da auch völlig bei dir, Alex, und setze mich auch für so eine Privacy-by-Design-Lösung ein, dass die Zentralbank auch gar nicht die Möglichkeit hat, zu überwachen. Aber es ist technologisch möglich, auch komplett anonyme Zahlungen zu tätigen. Ohne Überwachung.
Punkt. Ja, genau. Und dann kommt immer als nächstes das Argument, ja, aber dann sind wir ja von der Zentralbank abhängig und die ändert dann die Regeln einfach nach ein paar Wochen. Ja, das kann passieren, aber was die Zentralbank nicht machen kann, ist, dass sie die Regeln ändert, ohne dass du das merkst. Und all das kann die Zentralbank heute auch schon machen. Auch heute kann das Bargeld verboten werden und gesagt werden, du musst jetzt alles nur noch mit transparenten Überweisungen machen oder was auch immer. Also auch heute kann die Zentralbank voll und ganz durchgreifen. Und dieses Problem hast du immer, wenn du eine Zentralbank hast, die das Geldsystem kontrolliert. Das heißt, all die Leute, die das Argument dann bringen, die sind eigentlich in der ersten Diskussion und sagen, ich möchte keine Welt, in der eine Zentralbank das Geld kontrolliert. Aber wie gesagt, es ist möglich, wenn ich sage, ich vertraue einer Zentralbank dahingehend, dass die unser Geldsystem so aufsetzt, dass es funktioniert. Ich vertraue ihr aber nicht hinsichtlich Datenspeicherung und ich möchte nicht, dass sie meine Daten sammelt. Das ist möglich.
Genau, soviel vielleicht zum CBDC-Block. Alex, dann können wir ja gerne Richtung Stablecoins weiterwandern. Da ist ja auch wieder unglaublich viel passiert.
Ja, dann würde ich übernehmen. Also, wie du schon sagst, Jonas, hier ist wirklich einiges passiert und ich denke, als Aufhänger können wir mal starten mit dem Bloomberg Report über Tether. Der ist ja ziemlich stark durch die Medien gegangen und wurde ziemlich stark in Social Media diskutiert und reiht sich natürlich ein in eine langjährige Kritik an Tether, aber hier dieser Artikel, der war dann doch nochmal, also er war sehr lang und sehr inhaltlich und sehr detailliert und der Artikel zeigt praktisch auf, dass dieser 70 Milliarden Dollar schwere Stablecoin, also laut den Analysen zum eigentlichen Großteil zwischen 2016 und 2018 nicht vollständig gedeckt war. Ja. Und zwar wurde hier also gesagt, dass diese Deckung A nicht vollständig war und B halt in sehr hochriskanten Assets vorgelegen hat. Tether hat ja jetzt kürzlich erst den ersten Report veröffentlicht, wo daraus hervorgeht, dass Tether in dem Zeitraum, den sie angeben, der ein relativ kurzer Zeitraum war, vollständig gedeckt war. Allerdings eben geht eine Investigation auf um den Zeitraum zwischen 2016 und 2018. Und hier hat man also festgestellt, dass Tether wohl nur zu einem Viertel der Zeit vollständig durch Reserven gedeckt war. Das hat dann auch die Commodity Futures Trading Commission, also CFTC, zum Anlass genommen, Tether zu verklagen. Vor allem wegen den unwahren oder irreführenden Angaben, die Tether auf der Website macht. Weil sie eben sagen, dass jeder Tether 1:1 durch Dollars letztlich gedeckt sein sollen. Tether hat dann hier 42 Millionen US-Dollar gezahlt und damit ist diese Anklage sozusagen jetzt aber auch vom Tisch. Die CFTC hat aber auch eingeräumt, dass es Tether nicht versäumt hat, also Tokens in Fiat zurückzutauschen. Ich vermute, das liegt aber auch einfach daran, dass Tether über die letzten Jahre also massiv gewachsen ist und also eher immer mehr Tether ausgegeben wurden, als letztlich auch Rücktauschansprüche geäußert wurden. Wenn das Ganze anders gelaufen wäre, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber gut,
ich glaube auch, dass so es also Ich glaube auch, dass es noch keinen richtigen Bankrun auf Tether gab. Ja, also die haben noch nie irgendwie ernsthaft in einem signifikanten Betrag Dollars zurückzahlen müssen. Also das wäre mal interessant, wenn es mal dazu kommen würde, ja, um zu sehen, bis zu welchem Grad können sie denn wirklich in kurzer Zeit dann auch die US-Dollars auszahlen.
Ja. Und ja, Tether dementiert zwar, obwohl sie die 42 Millionen gezahlt haben, weiterhin die Vorwürfe, dass die ausgegebenen Token nicht jederzeit gedeckt waren, und sagt, ja, auch wenn die nicht immer in Cash und Cash Equivalents investiert waren und nicht alle Assets im Namen der kooperierenden Bank gehalten wurden, war es trotzdem gedeckt. Ja.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Mann. Lass uns da mal ganz kurz stoppen, weil ich habe auch das Gefühl, dass in den Diskussionen generell jeder eine andere Vorstellung hat, was es bedeutet, wenn man sagt, ein Tether ist gedeckt oder generell ein Stablecoin ist gedeckt. Ich glaube, einige interpretieren das so, gedeckt heißt, wirklich diese Dollars werden in einem Bankaccount gehalten, also wirklich als Cash oder von mir aus teilweise Cash Equivalents, das heißt vielleicht noch Geldmarktfonds oder so. Aber ich glaube, für viele ist die Vorstellung, 100% Deckung bedeutet, dieses Geld liegt irgendwo auf einem Bankkonto als Dollar. Andere haben wiederum die Vorstellung, dass gedeckt auch bedeutet, die halten einfach stabile Assets dagegen. Das heißt, die investieren von mir aus in Staatsanleihen oder andere gut bewertete Assets. Und andere, und dann ist natürlich die Frage, was heißt denn ungedeckt? Heißt ungedeckt jetzt schon, dass ich nicht 100% liquide US-Dollars halte? Oder heißt ungedeckt vielleicht, dass ich mehr Tether ausgebe, als ich tatsächlich Vermögen habe? Also das ist nochmal was komplett anderes, ja, dass ich also neue Tether schaffe, dass ich, wenn ich sage, ich habe 100 Dollar auf dem Konto, 100 Dollar in Staatsanleihen sind 200, ich gebe aber 300 Tether dagegen aus. Ja? Also das ist immer noch geht total durcheinander, was ich jetzt mit ungedeckt und gedeckt meine in der Diskussion.
Erst eine super Überleitung eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, den ich anbringen wollte, weil es gibt ja zum 30. Juni eben diesen Report, wo Tether darlegt, und es ist auch ein auditierter Report, wie sie investiert sind. Und man sieht also hier, dass Tether zu dem Zeitpunkt zumindest oder zu dem Zeitraum voll gedeckt war, heißt durch Assets gedeckt war. Ja, also nicht nur durch Geld, sondern eben, und das ist das Besondere daran, 50% dieser 70 Milliarden US-Dollar waren in Commercial Paper gedeckt. Also das sind kurzfristige Schulden von Unternehmen. Man weiß nicht, welche Unternehmen das sind. Man weiß zwar die Laufzeit und das Rating, da komme ich gleich noch dazu, was nicht ganz so super ist, sage ich mal. Ja, aber es zeigt zumindest auf, dass es ja zumindest zum größten Teil gedeckt ist. Was heißt ungedeckt für mich zumindest? Und das ist auch sicherlich einer der Kernpunkte aus dem Bloomberg Report. Es wurde also angegeben oder dargestellt, dass Tether auch Kredite vergeben hat. Und für mich ist das eben der Knackpunkt, wo man auch sagen könnte, Tether war möglicherweise ungedeckt, beziehungsweise halt nur durch Forderungen an den Kreditnehmer gedeckt. Also wie lief das ab?
Aber Manuel, ganz kurz, Commercial Papers sind auch nichts anderes. Ja, ein Commercial Paper, da gibst du einer Bank einen Kredit im Endeffekt. Das ist halt verpackt in ein Commercial Paper. Also von daher macht es jetzt, natürlich ist die Frage, welche Qualität hat der Kredit? Und ob ich jetzt irgendwie dem Hans Kunz einen Kredit gebe, den ich vielleicht gar nicht kenne und wo völlig unklar ist, ob er mir den Kredit zurückzahlt, oder einer Bank, oder ein Commercial Paper von einer Bank kaufe, die ein extrem schlechtes Rating hat, wo auch das Risiko sehr groß ist, dieses Geld wieder zu bekommen, macht für mich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Das ist einfach in beiden Fällen extrem schlecht für einen Stablecoin, und sowas sollten Stablecoins einfach nicht machen.
Ja, vor allem ist halt die Qualität der Assets nicht allzu hoch. Also wir sehen zum Beispiel auch in dem Report, dass die durchschnittliche Laufzeit also 150 Tage sind, das heißt relativ kurz. Das ist auch für Commercial Papers normal, aber die durchschnittliche Einstufung ist A2. Und A2, ich weiß gerade gar nicht mehr, von welcher Ratingagentur das ist, aber es ist vergleichbar mit einem BBB-Rating. Und BBB ist also wirklich so die Grenze für Investitionen von institutionellen Investoren. Alles darunter gilt als Junk Bonds. Und heißt also, dass die durchschnittliche Qualität dieser Commercial Paper, was 50% der Assets darstellt, die ist nicht besonders hoch. Und heißt also, wenn jetzt dann wirklich mal ein Werteverlust in diesen Assets stattfindet, weil die Assets abgeschrieben werden müssen, dann ist natürlich sind natürlich auch die Tether-Token dann betroffen. Ich weiß nicht genau, wie weit da Equity gehalten wird. Das geht aus dem Report meines Erachtens nicht hervor. Und natürlich, wenn dann mal ein Run auf diesen Stablecoin auf Tether stattfinden würde, dann müsste man da natürlich auch die Assets schnell verkaufen als Tether-Institution. Und was dann natürlich auch noch weitere Probleme in den Finanzsektor, aber auch in der Realwirtschaft möglicherweise auslösen könnte. Ja? Also Tether bleibt ein großes Risiko, nicht nur für den Kryptomarkt, weil halt eben auch noch nicht genau klar ist, ob jetzt auch in dieser, vor allem auch in der Vergangenheit, die Tether-Token ungedeckt ausgegeben wurden, sondern eben auch für den generellen Finanzsektor, weil ein Player, der 70 Milliarden Assets under Management hat, der ist kein kleiner Player mehr. Ja? Und wenn hier also stark gekauft oder verkauft wird, und zwar über einen kurzen Zeitraum, dann kann das die Asset-Märkte durchaus beeinflussen und entsprechend auch die Preise beeinflussen.
Lass uns doch vielleicht noch ganz kurz, also danke Manu für die Zusammenfassung, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, deswegen würde ich vorschlagen, wir diskutieren noch mal ganz kurz über USDC, was ja so ein Stück weit immer mehr zum Positivbeispiel für die Stablecoins wird, und dann würde ich gerne noch über Novi kurz diskutieren, als um den Stablecoin-Teil abzuschließen, und dann können wir das Ganze auch so langsam, kann man langsam ein Wrap-up machen. Manu, vielleicht noch mal ganz kurz so, USDC ist ja so, die hatten ja auch, und ich habe da mal eine 5-Minute-Friday-Episode sogar dazu gemacht und habe auch USDC relativ stark kritisiert, weil die auch kein sonderlich solides Balance-Sheet hatten. Das hat sich aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten stark geändert.
Absolut, ja. Also war ziemlich beeindruckend, fand ich sogar, weil zum 30. Juli waren noch 47% der bei USDC 27 Milliarden Dollar durch Cash und Cash Equivalents gedeckt, was eben unterschiedlichste Posten sein können, also Government Treasury Bills, also Bankeinlagen, aber auch so Geldmarktfondsanteile zum Beispiel. Also 47% waren in dem Teil gedeckt, und am 30. August, also einen Monat später, ist die Zahl auf stolze 92% gestiegen. Das heißt, USDC also hat hier eine richtig starke Kehrtwende sozusagen gemacht und hat also die Asset-Seite ihrer Bilanz massiv umgebaut und hat also hier ziemlich stark die anderen Assets, die sie gehalten haben, verkauft. Das waren vor allem Corporate Bonds, das waren aber auch längerläufige US Treasuries, das wurde eben alles umgeschichtet. Und das bedeutet natürlich schon, dass also hier USDC dem eigentlichen Gedanken, den du auch am Anfang gesagt hast, Alex, dass man sich vorstellt, ein Stablecoin ist wirklich durch Geld gedeckt, nicht nur durch irgendwelche Finanzassets, sondern eben durch Geld. Da kommt man hier schon eigentlich relativ nah dran, weil dieser Posten Cash and Cash Equivalents, also auch nach den Buchhaltungsstandards, so als Geld und geldähnliche Instrumente gesehen wird. Ja. Heißt also, USDC erhöht hier stark die Transparenz und B verringert stark auch das Risiko ihrer Assets, die sie halten. Ganz interessant war da ja auch, und das kam schon im August raus, dass Circle, das ist ja die herausgebende Institution von den USDC-Tokens, auch plant, eine Vollreservebank zu werden, also eine Full Reserve Bank. Und auf lange Frist wollen sie also jetzt auf der Asset-Seite nur noch Zentralbankgeld halten, also sozusagen zu einer 100% Bank, 100% Geldbank werden, die also 100% ihrer Assets in Zentralbankgeld hält. Das ist dann eben die ominöse synthetische CBDC, könnte man sagen. Das wäre sicherlich ein verdammt starker Durchbruch, wenn es denn gelingt, weil dann hätte man eigentlich so die sicherste Geldform als Retail-Kunde in digitaler Form, weil heutzutage können wir ja Bargeld halten, weil es Zentralbankgeld ist. Aber das digitale Geld ist ja eben Geschäftsbankengeld. Und wenn man dann eben einen Anspruch auf 100% gedecktes Zentralbankgeld sozusagen hat, dann wäre das eine Geldform, die es heutzutage einfach noch nicht gibt. Also USDC geht hier ziemlich stark in Richtung Stabilität ihrer Token, die sie ausgehen, und Sicherheit ihrer Token.
Ja, und das wäre für mich tatsächlich dann auch der perfekte Stablecoin, sage ich mal. Und das ist auch so, wie ich auf diese Definition ungedeckt und gedeckt schauen würde. Für mich ist ungedeckt bedeutet, jemand gibt Tokens aus, die mit Luft gedeckt sind. Das heißt, er gibt Tokens aus gegen Assets, die er gar nicht hat. Das war dieses Beispiel vorhin mit $100 Staatsanleihen, $100 Cash, und ich gebe 300 Token aus, obwohl ich nur 200 Vermögen besitze. Und alles andere ist eigentlich immer gedeckt mit irgendwas. Das heißt, es ist, auch wenn ich einen Kredit vergebe, ist es eine Deckung. Es ist halt eine Deckung, die eine sehr schlechte Qualität hat. Wenn ich ein Commercial Paper von der Bank halte mit einem schlechten Rating, ist es gedeckt, aber eben eine sehr schlechte Qualität. Und dann gibt's eben die komplette Range von ich vergebe Kredite und nutze die als Deckung, sehr schlecht, bis hin, das ist das andere Ende des Spektrums, ich nutze Zentralbankgeld als Deckung. Und Zentralbankgeld ist ja dann 100% echtes Fiat-Geld, sage ich jetzt mal. Und als Stablecoin ist es ja genau das, was ich machen möchte. Ich möchte ja Fiat-Geld, sagen wir mal den US-Dollar, im Blockchain-Space abbilden. Und dann ist es natürlich die allerbeste Lösung, wenn ich sage, ich halte 100% echtes digitales Zentralbankgeld da als Sicherheit. Weil dann kann sich jeder sicher sein, ich operiere jetzt hier mit einem echten indirekten US-Dollar, mehr oder weniger, so könnte man es nennen, im Blockchain-Space und muss keine Angst haben, dass irgendein Kredit ausfällt oder sowas.
Ja, ganz spannend, vielleicht noch als letzte Meldung zu USDC ist auch eine Kooperation, die kürzlich veröffentlicht wurde mit MoneyGram. Und MoneyGram ist wirklich auch einer der größten Remittance-Anbieter der Welt. Und die wollen jetzt also es ermöglichen, über die Stellar-Blockchain, dass USDC als Zahlungstoken sozusagen genutzt werden kann für Remittances in der gesamten Welt. Und MoneyGram bietet hier also das Fiat-On- und Off-Ramping an. Heißt also, Kunden können dann über die MoneyGram-Seite USDC kaufen und letztlich auch wieder verkaufen. Das heißt also, wieder zurück in Fiat tauschen. Das ist für USDC sicherlich ein sehr großer Durchbruch, weil USDC sich auch verschrieben hat, also ein Stablecoin für die Realwirtschaft oder die Nicht-Krypto-Wirtschaft zu werden. Ob das jetzt Finanz- oder Realwirtschaft ist, da lässt sich drüber streiten sicherlich, aber jedenfalls ist es eigentlich eine Nicht-Krypto-Wirtschaftsanwendung und da wollen die sich breit machen und das ist sicherlich ein Schritt in diese Richtung. Also kann man als großen Erfolg, denke ich, werten und USDC fällt sowieso ja schon auf durch viele Kooperationen wie mit zum Beispiel Visa und Mastercard, wo ähnliche Use Cases avisiert werden, also die Vereinfachung vom Fiat On- und Off-Ramping.
Ja, aber da bekommt USDC jetzt Konkurrenz im Remittance-Bereich und zwar von Novi. Ja, Novi ist die Wallet, die Facebook ursprünglich für das Diem, den Diem-Stablecoin entwickelt hat. Das ist ja hier ein Thema, das immer wieder auftaucht hier in dem Podcast. Deswegen würde ich das gerne nochmal kurz anmerken, denn Novi geht jetzt in den USA und Guatemala an den Start mit ihrer Wallet, allerdings ohne den Diem-Stablecoin, was ja der ursprüngliche Plan war, sondern den Paxos-US-Dollar, also den Stablecoin von Paxos. Und Manuel, vielleicht kannst du ganz kurz in zwei Sätzen mal zusammenfassen. Da geht es ja auch um Remittance-Anwendungsfälle und was Novi und Paxos da jetzt gemeinsam machen.
Ja, richtig. Also man hat sich für Paxos entschieden, weil man sagt, das ist eigentlich der Stablecoin, der den größten Investorenschutz hat und auch am transparentesten aufgestellt ist und möchte dann, wie du schon sagst, den dann in Zukunft aber durch den Diem-Coin ersetzen. Und wo fangen die an? Die fangen an in Guatemala, beziehungsweise mit den Remittances nach Guatemala. Sie sagen, wir wollen uns durch einen Pilot erstmal das Produkt am Markt testen. Guatemala ist spannend, weil 14% des Bruttoinlandsproduktes sind wirklich diese Remittance-Zahlungen. Und bis 90% der Remittances kommen wirklich aus den USA. Heißt, das stellt wirklich einen großen Use Case dar. Und Guatemala ist auch underbanked. Nur 56% haben da überhaupt Zugang zu Finanzdienstleistungen. Und besonders ist hier sicherlich, dass es keine Gebühren geben soll. Das heißt, diese Transaktionen, die sollen wirklich gratis sein. Und die Nutzer, die können also über die Novi Smartphone App auf iOS oder Android diese Zahlungen tätigen. Und ist also auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, sicherlich auch sehr spannend in den kommenden Monaten und möglicherweise in Jahren auch weiter zu verfolgen, ob das gut lief. Ich vermute mal schon. Ja.
Okay, Jonas, ich schaue so auf die Uhr. Die Uhr sagt, glaube ich, schon ungefähr eine Stunde. Ich weiß nicht, was du vorschlägst. Wir haben jetzt noch einen größeren Teil zur Regulierung. Da geht es vor allem um Stablecoin-Regulierung. Ich schlage vor, Manuel, dass du da für uns mal einen 5-Minute-Friday dazu machst. Vielleicht können wir den sogar auch zeitnah dann bringen, wo du uns mal zusammenfasst, weil da ist wirklich einiges passiert rund um das Thema Stablecoin-Regulierung, dass du uns das mal in 5 Minuten an einem Freitag zusammenfasst.
Ja, Können wir gerne so machen, ja.
Sehr cool. Und dann weiß ich nicht, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, die würde ich auch aufs nächste Mal verschieben, weil die ist jetzt nicht so dringend, und zwar aus unserem Telegram-Channel. Und bitte schreibt uns da gerne mal von Zeit zu Zeit eine Frage, die nehmen wir hier gerne mit rein. Heute würde ich sie dann aufs nächste Mal verschieben. Die Frage ging in die Richtung, warum denn Unternehmen eigentlich Blockchain-Technologie verwenden? Ergibt das Sinn? Warum nicht normale Datenbanken? Was ist der Mehrwert von Blockchain? Da reden wir dann gerne beim nächsten Mal nochmal drüber. Jonas, dann würde ich nochmal kurz an dich geben. Gibt es irgendeine News, weil du auch noch einiges da reingeschrieben hast, die du bringen möchtest, so als Abschluss für die heutige Episode?
Gute Frage. Ich würde fast sagen, lass uns zu den Fundstücken, weil ich glaube, bei uns drei diskutieren wir am Ende noch 3 Stunden. Also ich würde fast sagen, lass uns das auf die 5-Minute-Fridays aufteilen und dann langsam, wir sind schon bei 1 Stunde, 5 Minuten, fast dann da Richtung Ende gehen.
Alles klar, dann machen wir das so. Da in dem Zusammenhang dann einfach nochmal der Hinweis auf unseren Artikel. Da haben wir die News, die wir hier besprochen hätten, auch nochmal aufgeführt mit einem kurzen Erklärsatz. Es gibt noch einige News aus dem DeFi-NFT-Bereich natürlich, und es gibt auch noch einige News aus dem Corporate-Bereich von der deutschen Börse, von Tangany und Krypto-Verwahrlizenz, und Jamie Dimon hat sich mal wieder zu Bitcoin geäußert. Aber das liest ihr dann einfach gerne in dem Artikel nach, den wir euch in den Shownotes verlinken. Und dann gehen wir direkt, wie Jonas sagt, zu den Fundstücken. Und vielleicht fange ich heute dann auch direkt mal an. Mein Fundstück ist ein richtiger Brocken dieses Mal. Das ist nämlich ein 140 Seiten langes Paper von der Bank of America zum Thema Digital Assets ganz allgemein, aber auch zu Bitcoin. Ein sehr, sehr bullisches Papier, wo sie also im Endeffekt sagen, Bitcoin ist nur der Anfang. Das Ganze heißt Digital Assets Primer, Only the First Inning. Sehr, sehr umfassend. Das heißt, wenn ihr Zeit habt, wenn euch das Thema interessiert, schaut da gerne mal rein. Für die, die weniger Zeit haben, werde ich auch noch als zweiten Link ein Video mit verlinken, das diesen Report zusammenfasst. Dauert auch immerhin 30 Minuten, aber ist eine sehr gute Zusammenfassung des Ganzen. Also mein Fundstück der Woche dieses Mal, Bank of America Papier, Digital Assets Primer, Only the First Inning. Jonas, möchtest du vielleicht weitermachen?
Sehr gerne, ja. Ich habe heute eine Abbildung mitgebracht, die ich tatsächlich auf LinkedIn oder Twitter gesehen habe. Und zwar kennen wahrscheinlich die meisten von euch den Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Und da gibt es jetzt auch eine Darstellung des Minings, also wie sich die Verteilung, die geografische Verteilung des Minings über die Zeit geändert hat. Da hattest du, Alex, vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und zwar sieht man, dass natürlich jetzt in China nach dem Verbot es kein Mining mehr gibt. Das war 2019 noch bei 75%, jetzt sind es natürlich 0%. Und jetzt ist mit Abstand das größte Land die USA. Innerhalb von Monaten. Also fand ich wahnsinnig beeindruckend, wollte ich mit euch teilen. Und Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Manuel, dein Fundstück.
Ja, ich habe auch was Spannendes gesehen. Und zwar, die Banken in Deutschland, aber natürlich auch in der Welt, die suchen zunehmend also Wege, Kundeninvestments in Bitcoin zu ermöglichen. Und hier gibt es sicherlich natürlich auch viele, viele Beratungsprojekte zum Aufbau dieser Lösung. Und hier stellt sich natürlich immer die Frage, make or buy, ja, macht man selber oder kooperiert man mit etwas? Und dann gibt es hier jetzt also ein für mich interessantes Fundstück, weil es gibt jetzt auch noch eine weitere Variante meines Erachtens, und die heißt Sell. Und da sehen wir nämlich eine Bank, die ist da vorgeprescht, ganz interessant, also das ist eine Sparkasse im schwäbischen Raum, die Kreissparkasse Ostalb, schön auf Schwäbisch ausgesprochen noch. Und die kooperiert also mit der BSDEX, also mit der Börse Stuttgart Digital Exchange, und bietet da den Kunden jetzt also den Dienst der Börse Stuttgart an. Und wenn man jetzt genauer hinguckt, also auf der Website ist das ganz gut beworben, dann stellt man aber fest, das ist ein reines Affiliate-Programm. Das heißt also, die Sparkasse, die erhält da hier pro vermittelten Kunden einen gewissen Betrag. Also nach öffentlichen Informationen von der BSDEX sind das irgendwie vielleicht 50 Euro pro Lead. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, ist das wirklich eine langfristige Lösung? Für mich ist das eigentlich nicht, weil man verliert eigentlich nur die Kunden an einen anderen Partner. Man kooperiert zwar mit einem Partner, aber man verliert die Kunden. Heißt, es bleibt sicherlich spannend, was in den kommenden Monaten von anderen Banken noch so rauskommt, ob man eine Kooperation macht, zum Beispiel auch mit Kryptoverwahrern, die ja jetzt auch eine BaFin-Zulassung haben. Da gibt es ja jetzt schon 3. Oder baut man vielleicht sogar selber oder kooperiert man über eine White-Label-Lösung. Also ist ein ganz, ganz spannender Bereich, weil also im Markt jetzt hier die Banken sich auch angucken, wie man den Kunden, also dieses Crypto-Exposure letztlich anbietet, wenn man nicht nur ETNs oder ETCs anbieten möchte.
Okay, ja, also Affiliate-Programm können wir zur Not ja auch machen. Ja, dafür müssen wir keine Kreissparkasse sein. Aber für alle unsere Zuhörer, die auch gleichzeitig Kunden der Kreissparkasse Ostalb sind, werden wir mal den Link zum Affiliate-Programm da in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch das überlegen. Also auf jeden Fall interessanter Fund, Manuel. Finde ich lustig, dass es da also einfach um ein Affiliate-Programm geht. Sehr cool. Okay, dann passt es doch so. Dann sind wir doch einigermaßen gut durchgekommen, auch wenn wir leider dieses Mal viele News weglassen mussten, aber das war fast
Alex,
klar.
Weißt du noch, als wir alle News geschafft haben, die angefallen sind in den Wochen zu adressieren?
Das stimmt.
Gar nicht so lange her.
Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht besser irgendwie. Es ist jeden Monat passiert mehr. Und ja, wir sind schon sehr selektiv, habe ich das Gefühl. Wir könnten hier auch jeden Monat 2 oder 3 Stunden reden. Gut, vielleicht müssen wir wirklich irgendwann mal die Schlagzahl erhöhen, aber da seh ich ein bisschen die Gefahr, dass wir alle keine Zeit dafür haben. Trotzdem vielen Dank an alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Heute mal ein kleines bisschen länger. Es hat Spaß gemacht, Manuel und Jonas mit euch beiden da heute durchzugehen. Nochmal der Hinweis, das Ganze als Artikel bei Payment and Banking. Wie immer freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes, einen Daumen hoch bei YouTube. Wir freuen uns auf neue Kanalmitglieder bei Telegram. Wir freuen uns auf Diskussionen auf allen Social Media Plattformen. Denkt dran an unser Gewinnspiel. Liken und teilen oder in die Telegram-Gruppe kommen. Dann könnt ihr zur CryptX am 18. November kommen und da dabei sein. Und dann, ja, Manuel, Jonas, würde ich an euch beide das letzte Wort übergeben und schon mal Danke sagen, dass ihr heute dabei wart.
Ja, danke, Alex. War wieder toll. Und ja, freue mich aufs nächste Mal.
Ich mach's auch kurz. War cool, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung und bis bald.